You lot. You spend all your time thinking about dying. Like you're going to get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. That maybe you survive.
I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Don't give up. Not ever. Not for one single day. Be safe if you can be, but always be amazing.
Nummer 763, Drachenflug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 763. Komport, den ich am heutigen eher ein bisschen nieseligen und grauen, aber der große Regen bleibt weg. Freitag, dem 5. Juni 2020, Tag 157 in der KW 23 aufgenommen habe. Die Intros entstammen diverser Staffeln Doctor Who, nämlich Maybe You Survive, Ordinary Human plus Thorin und Always Be Amazing. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile. Bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich technische Nachrichten inklusive einem Augenarzttermin und einem 10. Augenjahrestag kommentierend betrachte. Was davon ihr hier hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge, in der ich die Regierung, die Wirtschaft und die Corona-Meldungen versammelt habe. 10 Grad, passing cloudsige, cool greetings. Die 10 Grad, 11 wie 8, Wind macht 15 km aus dem Southwest, wir haben hier keine Visibility von 16,1 km. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme, dass wir 16,1 km weit gucken könnten, wenn wir nur hoch genug wären. Oh, der bei Weather Pro haben wir Stand 6.10 Grad, es wäre Overcast mit angeblichem Light Rain, den ich nicht so richtig konfirmieren kann. 0,0 mm pro Stunde. Feels like 9, Taupunkt 9, Humidität 94%, Druck 993. Tretmist 987 und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 26 km/h. Ist ein bisschen püstelig. So, kommen wir dann jedenfalls bei der bescheuerten Regierung an, die erstmal mit einer Nazlehnung losgeht. Und zwar hat am Freitag erstmal das Bundesverfassungsgericht den Nazi-Partei-Eilantrag gegen Brandner-Abwahl abgelehnt, weil die Nazi-Partei wollte das Bundesverfassungsgericht herbeiziehen, um die Abwahl des Rechtsterroristen im, was noch gleich? Ach richtig, dem Rechtsaußenausschuss als Verfassungsbruch irgendwie loszuwerden. Also sagen die Verfassungsrichter, nö, das war schon in Ordnung so. Punkt. Sag ich, okay. Ist auch irgendwie ja vorher nicht vorgekommen, dass irgendwie Ausschussvorsitzende entsorgt werden. Aber nachdem der Ausschuss selber sich bestimmt, wer da vorsitzt, ist auch alleine im Rahmen dessen, was der Ausschuss entscheidet, wie da jemand entfernt werden könnte. So, und die Verfassungsrichter haben da nun also den Eilantrag abgelehnt. Damit wollte ich die Fraktion erreichen, dass er seine Aufgabe mit sofortiger Überlegung machen darf. Bla 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 bla. Da, 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 da. Die Nazi-Partei hat bisher gar keine neuen Kandidaten bestimmt. Das war für die Verfassungsrichter mit ein Grund für die Ablehnung des Eilantrags. Die Nazi-Partei habe es selbst in der Hand, ihre Beeinträchtigung durch die Benennung eines anderen Kandidierungsbums zu verringern, teilte das Gericht mit. Damit sei sie an der Erfüllung ihrer Oppositionsaufgabe nicht vollständig gehindert. So, und das eben aber im Eilverfahren. Der zwei halb runter, ja. Von daher, ja. So, next. Next ist dann Geldverkauf. Stellt sich raus, die Partei hat ja vor ein paar Jahren mal Parteienfinanzierung damit unterlaufen, dass sie Geld verkauft haben. Und nun ist in dem Rechtsstreit um ihren Geldverkauf ein Ergebnis rausgekommen, und zwar haben sie gewonnen. Nach Magazininformationen wies das Bundesverwaltungsgericht Mitte Mai in einem noch unveröffentlichten Urteil die Klage der Bumsrepublik Deutschland zurück. Die Partei hätte Ende 2014 Geldscheine zum Verkauf angeboten. Da die Parteienfinanzierung an die Einnahmen der Parteien gebunden ist, konnte sie über die zusätzlichen Einnahmen von 204.000 Euro ihre Staatszuschüsse um mehr als 80.000 Euro erhöhen. Und das hat der damalige Bundestagspräsidentsbums, Herr Lammert, fand das irgendwie nicht geil, wollte das verbieten. Und nun sagt also wohl das Bundesverwaltungsgericht, nö, ist in Ordnung. So, das könnte man dem jetzigen Bundestagspräsidentsbums Herrn Schwafble mal zur Kenntnis geben. Also Parteienfinanzierungstricks per Geldverkauf wären dann tatsächlich nicht illegal. Zumindest nach den 2014er Regeln. Keine Ahnung, ob danach irgendwas signifikant geändert wurde, was das jetzt verbieten würde, aber ja. So, dann Krankschreibende. Und zwar ist am Montag die Sonderregelung ausgelaufen, Krankschreibung per Telefon aber jetzt nicht mehr möglich. Ist also tatsächlich nicht wieder verlängert worden und ist auch bis jetzt meines Wissens nicht verlängert worden. Also ja, wenn man jetzt irgendwie also Atemwegserkrankungen hat, dann muss man wieder in der Arztpraxis aufschlagen, sich gegebenenfalls mit ernsthaften Sachen wie Covid infizieren. Oder da das Personal, wenn man dann selber Covid hat, das Personal noch infizieren und alle anderen, die da so rumsitzen. Weil ist ja so geil. Ja. So, dass jetzt nochmal irgendwo eine Protestwelle von Medizinern aufgetaucht wäre, wie beim letzten Mal, als das Ding mal einmal ausgelaufen war, wüsste ich nicht. Also ist zumindest nicht medial berichtet worden, aber gut, die Medien haben auch gerade Besseres zu tun, als über Ärzte zu berichten. So, dann DUH-Akten. Abgasbetrug, DUH erstreitet Akteneinsicht im Mautministerium. Und zwar hat das Bundesministerium für Maut und andere Scheiße der Deutschen Umwelthilfe Einsicht in Akten zum Abgasbetrug zu gewähren, geht aus einem am Dienstag, 2. Juni veröffentlichten Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hervor. Die höchsten deutschen Verwaltungsrichter ließen in die Revision des Bundesmautministeriums gegen das Berufungsurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg nicht zu. Was Ende März vergangenen Jahres schon entschieden hatte, dass die Informationen der Öffentlichkeit wichtiger sei als das Geheimhaltungsinteresse. In dem Verfahren hatte der Verband nach eigenen Angaben seit Juli 2016 verlangt, Unterlagen aus der Untersuchungskommission Volkswagen einsehen zu dürfen, die das Bundesmautministerium eingesetzt hatte. Die Kommission führte ab Herbst 2015 unter anderem mit Vertretern von Volkswagen Klärungsgespräche, um zu untersuchen, ob der Dreckhersteller bewusst Umweltstandards umgangen hatte. So, also ja, die Deutsche Umwelthilfe darf da Akten begucken. Ja, ist jetzt eigentlich nicht schwer, die Nummer. Aber so, PKH-VfG ist eine Meldung von Mittwoch. Und zwar haben die Bundesverfassungsrichter sich mit Prozesskostenhilfe in Bavarien, was ja bekanntlich kein rechtsfreier Raum sein darf, befasst. In einem Verfahren über die Haftbedingungen in deutschen Gefängnissen hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte von Klägern gestärkt. Die Richter in Karlsruhe gaben nämlich zwei Männern Recht, die in Bavarien, was bekanntlich kein rechtsfreier Raum sein darf, gegen die Bedingungen in der Untersuchungshaft klagen wollten. Das Oberlandesgericht München hatte es abgelehnt, ihnen Prozesskostenhilfe zu gewähren, da die Klagen keine Aussicht auf Erfolg hätten. Dazu erklärte das Bundesverfassungsgericht, die Frage, welche Haftbedingungen menschenwürdig seien, sei höchstrichterlich noch überhaupt gar nicht geklärt. Solange es keine Grundsatzentscheidung gebe, müssen die Gerichte jeden Fall einzeln prüfen und dafür gegebenenfalls auch Unterstützung gewähren. Einer der Kläger erklärte unter anderem, er habe 3 Monate in einer gut 6 Quadratmeter großen Zelle mit einem zweiten Häftling verbringen müssen. So. Dass sowas immer noch wieder vom Bundesverfassungsgericht beguckt werden muss und nicht in die Kategorie, ja komm, das ist ja nicht final ausgeurteilt, das klären wir jetzt mal. Also auch Bayern darf kein rechtsfreier Raum sein. So, dann Rechtssoldatsetz. Eine Meldung von Mittwoch. Rechtsextremismus, Änderungen des Soldatengesetzes beschlossen. Die Bundeswehr macht künftig schnell auf extremistische Vorfälle in den eigenen Reihen reagieren. Und so hat das Kabinett in Berlin einen Papierflieger in den Bundestag geschmissen, auf dem irgendwas von effizienteren und rascheren Verfahren bei Dienstpflichtverletzungen steht. Die Novelle zielt insbesondere darauf ab, Zeitsoldaten künftig bei besonders schweren Verfehlungen auch noch im 5. bis 8. Dienstjahr fristlos entlassen zu können. Krampfknarrenbauer betonte, der Gesetzentwurf leiste einen wichtigen Beitrag zur Bekrampfung von Extremismus und anderen schweren Straftaten. Ja, fällt mir dazu einfach nur ein. Also eben, ja. So, dann Meldung aus der Kategorie Huch. Passfotos müssen künftig digital vorliegen. Also die Geschichte von wegen Fotos für Ausweisdokumente, die man ja nur noch irgendwie in der Behörde knipsen sollte. Das ist ja noch vorher entschärft worden. Und zwar dürfen jetzt Fotografen, wenn sie denn die Bilddaten irgendwie über eine Digitalverbindung ins Amt einspülen, doch auch außerhalb der Behörde Fotos machen. Was wetten wir drauf, dass die zugehörige Infrastruktur noch nicht mal angefangen wurde aufzubauen? Dass es 5 Jahre dauern wird, bis da irgendeine Infrastruktur existiert? Alternativ das Ganze nur als Wirf eine Mail dahin ausgelegt ist. Aber ja. So, dann am Mittwochabend einigte sich die Bundesregierung mit der Bundesregierung auf ein Milliardenkonjunkturpaket, in dem eine Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien und höhere Kaufprämien für Elektroautos drin stehen. So, also der große Knaller von dem Konjunkturpäckchen ist tatsächlich, die Mehrwertsteuer soll von Juli bis Dezember sowohl die volle als auch die reduziert werden. Und zwar steht es hier irgendwo. Kennpunkt der Einigung. Ein Herzstück des Paketes, nach den Worten des CSU-Vorblubbernden Söder, eine Senkung der Mehrwertsteuer. Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember soll der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und für den Ermäßigten von 7% auf 5% gesenkt werden. Was es nicht gibt, ist eine Kaufprämie für Verbrennungsautos. Tatsächlich nicht, sondern nur für E-Autos. So, erstmal die Mehrwertsteuer. Da ist ja der große Witz dran. Mehrwertsteuerreduzierung, das ist ja eigentlich nur, der Händler, der mir etwas verkauft, muss nicht Geld an den Staat abgeben von dem, was er von mir nimmt. Oder weniger Geld an den Staat abgeben. Eine Shadow Ratio von 6.39 Uhr bis 19.57 Uhr. Ob das dann zu reduzierten Verkaufspreisen führt, ist eine überaus spannende Frage, die wir in Ruhe beobachten werden. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass es überall zu reduzierten Verkaufspreisen führt. Eher nicht so. Schon gar nicht bei irgendwas, was mal eben jetzt beschlossen wird, für soll in einem Monat gelten und dann aber auch nur für 6 Monate. Da mag es das eine oder andere Verkaufssystem geben, was die 6 Monate bräuchte, um überhaupt eine Mehrwertsteuersenkung im System haben zu können. Aber hey. So, bei den Stromkosten sollen die Bürger entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostromanlagen und 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden. Blabla. Kinderbonus von einmalig 300 Euro pro Kind, der mit dem Rindergeld ausgezahlt werden soll. Was dann die Frage aufwirft, Hartz IV? Weil Kindergeld gibt es ja bei Hartz IV faktisch nicht. Oder gibt es das Kindergeld und der Hartz IV-Satz wird entsprechend gekürzt? Auf jeden Fall gibt es ja kein echtes Kindergeld. Oder anders ausgedrückt, kommt bei Hartz-Empfängern was davon an? Wetten das nein? Also steht eine Vermutung, vielleicht nein. So, wird man im Detail dann aus der Nähe gucken müssen, wenn dann die offiziellen Sachen passieren. Kommunen bekommen ebenfalls Milliardenhilfe vom Bund. Damit sollen Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden, bla bla. Solange deren Schulden nicht weg sind, haben sie immer noch Schulden und haben das Problem, dass sie aber nicht investieren können, weil Schulden. Ach, jetzt hat hier auf dem Brückchen da auch ein Steinchen hingelegt. Ja, aber da können wir noch die Verbindung dazu machen. Egal. Blabla, Wälder und Holzwirtschaft helfen. Mit 700 Millionen Euro zusätzlich Geld soll für Aufforstung, den Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung. Bla, also ja. Also das Hauptding ist die Mehrwertsteuer und ob die bei Endanwendern ankommt, ist eine spannende Frage. So genau, Out-Unprem, keine Raufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos. Das ist, wie ich es jetzt irgendwo las, als Kommentar, so ja, das weist darauf hin, dass jetzt also weder die Blöd- noch die Automafia-Kampagnen fähig sind mehr. Das ist aber schade, nicht wirklich, weil deren Kampagnen haben ja nie dem Volk geholfen, sondern immer nur den jeweiligen Kampagnierern. So, Mehrwertsteuer, genau. Teufel hat dann am Donnerstag also mal zum Konjunkturpaket der Regier die Mehrwertsteuer sich rausgepickt. Vom 1. Juli zum 31. Dezember wird der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und der ermäßigte von 7% auf 5% gesenkt. Der ermäßigte Satz gilt für bla 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 bla. Damit soll der Binnenkonsum gestärkt werden. Das ist natürlich grober Bullshit, denn eine offensichtliche Schutzbehauptung. Um den Binnenkonsum zu stärken, müsste man entweder den Leuten mehr Geld geben oder die Preise senken. Träufer verwundert mal, dass die Lügner von der CDU den Vollidioten von der SPD erzählt haben, dass die Geschäfte die Profitmaximierungschance ausschlagen und die Kostensenkung an die Bürger durchreichen werden. Da muss man schon ein SPDler sein, um diesen Scheiß auch nur eine Sekunde zu glauben. Preise richten sich nicht nach den Kosten. Preise richten sich danach, was der Markt zu zahlen bereit ist. Die Differenz zu den Kosten ist der Profit. Was der Markt zu zahlen bereit ist, ändert sich ja hier nicht. Die Maßnahme ist also eine offensichtliche Industrieförderung. Das wird der CDU auch der Hintergedanke gewesen sein. Denn das ist ja das Programm bei der CDU, Umverteilung von den Armen zu den Reichen. Und dann den Armen ins Gesicht lügen. Sie könnten ja irgendwann mal zu den Reichen gehören, wenn sie auch nur immer schön sich immer nur schön anstrengen und hart arbeiten. Lüge ist notwendig, damit man gemeinsam auf die ganz Armen herabblicken kann und sich einreden kann, die sind bestimmt deshalb so arm, weil sie faul sind und nicht so fleißig sind wie wir. Ja, also ich meine, wo man es zum Beispiel gerade mal jüngst beobachten konnte, die Mehrwertsteuer auf Tampons und andere Periodenprodukte wurde ja reduziert. Die Presse war voll mit Storys, dass es nicht nur nicht weitergegeben wurde, sondern die Hersteller die Preise sogar noch erhöht haben. Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist Mehrwertsteuer die eine Steuer, die tatsächlich jeder bezahlt, weil die eben nicht einkommensabhängig ist, sondern eben jeder, der irgendwas kauft, zahlt davon anteilig Mehrwertsteuer. Auf der anderen Seite ist es auch diejenige Steuer, die am indirektesten passiert, wo also da mindestens mal der Verkäufer, also der Laden oder Einzelhändler oder was auch immer, also da, wo man kauft, der muss halt auch dafür sorgen, dass die Mehrwertsteuerreduzierung auch irgendwo ankommt. Und alle Leute, die zwischendurch irgendwo verkaufen, müssen das mal mindestens nicht verhindern. So, oder anders ausgedrückt, ob da tatsächlich was von am Ende ankommt, hat die Regierung überhaupt gar nicht in der Hand. Gut, die Regierung könnte gleichzeitig den Firmen, die die Mehrwertsteuersenkung nicht durchreichen, androhen, dass dann deren, was weiß ich nicht, Steuern strafsweise erhöht werden. Da hätten sie plötzlich ein Inzentiv. Aber das würde ja heißen, dass die Regierung mit Steuern steuern würde und die würden doch nicht Steuern heißen, weil man damit steuern könnte, sondern würden sie Steuern heißen. Na, also die, so, auf der anderen Seite, also wie gesagt, die Mehrwertsteuer ist eben die eine Steuer, um die man nicht rumkommt. Die wirklich jeder, sogar ein Harzer, zu zahlen hat. Na, weil an der Einkommenssteuer rumschrauben hättest du machen können, aber ja, es gibt Leute, die zahlen keine Einkommenssteuer. So, ja, von daher warten wir es mal ab. So, kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir erstmal DB Öko, und zwar DB AG 100% Ökostrom bis 2038. Ist Freitag im Bemistag gewesen. Die Bundesregierung begrüßt, guten Tag, die Anstrengung der Deutschen Bahn AG, der BAG, für eine ambitionierte Steigerung zusätzlicher erneuerbarer Energiequellen, bla bla. 645. Woanders ausgedrückt, nein, die DB, die ist nicht Ökostrom. Also ich meine, das hatten wir ja schon mal als, wie war das, was ist nicht sogar Datteln 4, was inzwischen am Strom hängt, als das gerüchtete, das könnte unter Umständen nicht eingeschaltet werden, hat die Deutsche Bahn rumgenühlt. So, warum nüllten die Deutsche Bahn rum, wenn nicht irgendwo CO2 in die Luft geblasen werden soll? Hä? Na, also von daher, ja. Dann gab es die Lufthansa-Auflagen. Lufthansa akzeptiert EU-Auflagen für deutsche Hilfe, und zwar müssen sie 24 Start- und Landerechte pro Tag einem Wettbewerber überlassen. So, also ja, die Lufthansa nimmt den doppelten Firmenwert an Geld vom Staat, um ein bisschen Auflagen zu bekommen. Und die EU hat gesagt, okay, ihr müsst aber auch ein paar Start- und Landeslots abgeben. Ja gut, das waren im Zweifelsfall, fällt das in einen Größenordnungsrahmen, den die Lufthansa sowieso gerade abbauen wollte und Leute rauswerfen. Was sie dann übrigens nebenbei auch immer noch tun werden. Und der Staat sitzt da und sagt, wir wollten uns doch nicht einmischen, wir wollten uns doch nicht einmischen. Aber das finden wir jetzt nicht gut. Aber wir können ja nichts machen, weil wir wollten uns ja nicht einmischen. Wir wollten ja nur für den doppelten Firmenwert keine Verantwortung mitbekommen. Ja, na, dann denkt mal dreimal drüber nach, wer dann wohl die Verantwortung mit abkriegt. Spoiler, ihr. So, Kurzarbeitszahl. Zahl der Kurzarbeiter steigt nämlich auf Rekordwert von 7,3 Millionen. Weil die 10 Millionen, die wir da letzten Monat irgendwann hatten, die war die Anmeldung. Und einige Firmen haben einfach mal großzügig angemeldet, im Bewusstsein, wen wir nicht anmelden, den dürfen wir nicht abrechnen. Von daher melden wir einfach alle an. So, und hier gibt es jetzt also das erste Mal mal Zahlen, die aussehen, als könnten sie näher an der Realität dran sein. 7,3 Millionen, die eigentlich zusätzliche Arbeitslose wären. So, apropos, da gibt es die Arbeitslügenzahlen. Und zwar, bla bla, ist die Arbeitslosigkeit von April bis Mai um 169.000 auf 2,8 Millionen gestiegen. Bla 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 bla. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Arbeitslosenzahl um 577.000 höher. Im Mai wurde für rund 1 Million Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Nach zusammen fast 11 Millionen im März und April. Durch die Corona-Pandemie sei der Markt weiter stark unter Druck. Gleichzeitig zeigen sie drauf, ja, aber die Unterbeschäftigtenzahl hat jetzt nicht so gigantisch zugenommen. Entschuldigung, ansonsten verbergt euch immer hinter der Arbeitslügenzahl, bei der jeder, der irgendwie bis 5 zählen kann und ein bisschen Historie im Hinterkopf hat, weiß, dass die Zahl gelogen ist. So, und jetzt versteckt ihr euch hinter der anderen Zahl, die ein bisschen weniger gelogen ist und weist drauf, die hat sich aber nicht massiv verändert. Das ist ein gutes Zeichen. Hallo? Könntet ihr ein bisschen weniger offensichtlich mit Zahlen lügen? Das wäre nett. So, Tegoffel. Berliner Flughafen Tegel bleibt am Netz. So, also die nicht ganz unberechtigte Frage, wenn doch Bär jetzt einen Öffnungszeitpunkt irgendwo im Oktober hat. Also wenn Bär eröffnen soll, dann könnte man ja Tegel eigentlich schon mal den Stecker ziehen. Also insbesondere zu einer Zeit, wo sowieso gerade pandemiebedingt reduzierte Flugzahlen zu rechnen sind. Könnte man ja jetzt sagen, okay, den Flughafen da, den wollten wir eigentlich sowieso zumachen. Dann machen wir den Flughafen doch zu, wo die Einzigen, die dann laut rumnölen, die Ferengis sind. Und Entschuldigung, mit den Ferengis habe ich überhaupt gar kein Mitgefühl. Aber nein, Tegel soll noch mal ein bisschen offen bleiben. Hey, man rechnet weiter mit den eigenen Passagierzahlen, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch zur Begründung. Beide Berliner Flughäfen, Tegel und Schönefeld, wurden gebraucht. Auf der einen Seite ist es schon ganz hilfreich, wenn du ganz viel Platz hast, leere Terminals, in denen die 3 Flugzeuge pro Woche abgewickelt werden können. Auf der anderen Seite, ob das jetzt unheimlich effizient ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kostet ja auch Geld, den Scheiß zu betreiben. Aber hey. So, dann gestern Mittag gab es vom... Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klagerückweisung von Umweltschützern gegen die Ergänzerplanung zur Elbvertiefung. So, also die Elbvertiefung darf jetzt tatsächlich offiziell passieren. Gut, sie passiert ja meines Wissens auch sowieso schon. Aber ja, jetzt ist also auch bundesverwaltungsgerichtlich geurteilt worden, ist in Ordnung. So, die Elbe darf vertieft werden. So, ja, okay. Was auch immer das dann in konkret heißen mag. So, und dann haue ich hier gleich mal die Pause-Taste. Hier steht schon wieder ein emissionsfreier Bus für Hamburg. Ob der sich auch als 174 tarnt, weiß ich nicht. Und ein VHH-Leerfahrt fährt hier gerade vorbei. So, kommen wir dann jedenfalls in der Corona-Ecke an, die ich ja aus Teil 1 hier hingeschoben habe. Nee, der tarnt sich jetzt hochbahn.de. Da habe ich gar keine Webseite. Lügenbus. So, also Corona-Ecke. Abwarthofer. Meldung aus der Nacht zu Freitag. Covid-19. Drinnenminister Seehörster rechnet mit Corona-Warn ab. Mitte Juni. So, weil der große Witz ist eigentlich der, jetzt wo die Betriebssystem-Updates verfügbar sind, wo also die Schnittstelle in den Smartphones vorhanden ist, wäre es ja vielleicht nicht die dämlichste aller Ideen, erstmal die App auf den Markt zu werfen, damit die Schnittstelle dann schon mal benutzt werden kann und Kontakte trazieren kann. Und den Rest der Infrastruktur baust du dann im laufenden Betrieb halt hinterher drauf. Das wäre ja schon in Ordnung. Aber nein, Mitte Juni. So, also zu gut Deutsch noch irgendwie sowas wie 2 Wochen. Vielleicht auch nur eine. Na, und da rechnet also der Drinnenhörster. Er habe ein sehr gutes Gespräch mit den Projektträgern SAP und Deutsche Telekom geführt. Ja, Also gucke ich mal an und sage so, ja, also vor allen Dingen nachdem irgendwann in der letzten Woche der Code für die iOS und Android-App im GitHub-Repo aufschlug. So, weil, also zumindest für die iOS-App weiß ich, es gibt doch da von Apple da das fertige Demo-Material. Das kannst du einfach nehmen. Klatsch, mal ganz davon abgesehen, andere Länder haben jetzt auch schon Apps verfügbar. Die kannst du doch einfach nehmen. Da musst du eigentlich nur irgendwas rund um den API-Call da rumwickeln, damit nämlich die Geräte schon mal anfangen können, die APIs zu nutzen. So, wenn du die Testanbindungsinfrastruktur-Döns noch nicht hast, das ist anfangs noch nicht kritisch. Nebenbei, Baustand, nee, da ist noch kein Fundament da hinten. Also in der Ecke. Aber es sieht aus, als könnte das quasi nächste Woche irgendwann passieren, dass sie das fehlende Drittel Fundament da noch einbauen. Ich hatte ja nun diese Woche erstaunlich wenig Zeit, um hier unten mal zu gucken. Aber ja, also es hat sich nicht viel getan. Schuhdeutsch. So, also ne, warum nimmt man nicht erstmal Boilerplate, das, was an Demo-Code ja sowieso veröffentlicht wurde, und haut das erstmal raus und den Rest kannst du dann ja noch nachschrauben. Sagt ja keiner, dass die erste Version schon fertig sein muss. Aber wenn du erstmal was hast, was überhaupt die Kontakte trazieren kann, was also die API erstmal so weit kitzelt, dass sie sich anschalten lässt, dann hast du zumindest schon mal Daten, die gesammelt werden. Den Rest kommt dann später. Aber so, Klimarenz, Glasgow, verschobene UNO-Klimakonferenz für November 2021 geplant. Ja, also weil auch die Klimakonferenz, die ja eigentlich in Chile hätte sein sollen, dann ja aber in Chile schon nicht mehr stattfand, weil in Chile gab es ja irgendwelche Ausschreitungen, dann nach Glasgow verlegt wurde und dann kam Covid und sagte so, was, ihr wollt das dieses Jahr? Nee, das soll jetzt dann also erst nächstes Jahr passieren. So, das ist ein Klima. Das Klimaproblem sich in der Zwischenzeit von alleine irgendwo lösen würde, wage ich zu bezweifeln. Na, aber hey. Wir haben hier schon die Platte hingelegt, mit denen sie die Wände gießen können. Mache ich doch mal ein Foto von. Also genau genommen haben sie die Platten von dem weniger tiefen Loch verschoben. Weil hier liegen sie jetzt nämlich nicht mehr. Okay, also irgendwann werden sie dann wohl auch mal anfangen, Wände zu gießen. Ich meine, macht Sinn. Wenn sie mit dem Fundament fertig sind, aller spätestens ist der Zeitpunkt, wo sie dann mal Wände bauen sollten, weil noch mehr Fundament brauchst du nicht. Aber ja, so. Also ja, die Klimakonferenz, die zieht dann irgendwo in den Herbst 2021. Vielleicht. So, dann gab es am Freitag die Meldung, Ämter zufrieden mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen nach Corona-Infektionen. Oder anders ausgedrückt, die Aussage könnte sein, okay, also eine Applikation benötigt man eigentlich gar nicht. Weil wenn die Ämter doch jetzt mit den Kontakttrazierungen auch ohne technische Unterstützung hinkommen, weil eine technische Unterstützung können sie nicht haben, weil die Applikation soll ja erst irgendwann später kommen, wirft das halt wieder die Frage auf, okay, aber wenn ihr die App nicht braucht, braucht es die App dann auf der anderen Seite. Ja Gott, wenn sie ein bisschen was helfen kann, kann sie vielleicht ein bisschen was helfen. Man weiß es nicht, aber im Moment sei die Lage vergleichsweise entspannt, sagt ein Lautsprecher des Deutschen Landkreistages der Kinderfressagentur. Ja, und dann? So, dann, Gottesbreder, gab es mal wieder 44 Coronavirus-Infizierte nach Gottesdienstbesuch, und zwar in Bremerhaven. Bisher seien 44 Ansteckungen im Umfeld der Gemeinde nachgewiesen worden, sagte ein Leiter des städtischen Krisenstabes. Man rechnet aber, dass die Zahl weiter zunehme. An dem Gottesdienst hätten nämlich etwa 150 Menschen teilgenommen, die man dann sinnigerweise alle mal testen sollte. Aber es ist wohl immer noch so, dass Gesundheitsämter zu Leuten, die Kontakt hatten mit Leuten, die Kontakt hatten mit Infizierten, wo die Leute, die den Erstkontakt hatten, dann auch positiv getestet wurden und dann Leute, die den zweiten Kontakt gehabt hatten, da sagen dann Gesundheitsämter immer noch, nee, ihr kriegt keinen Test. So, warum jetzt überhaupt noch irgendwo gesagt wird, nee, ihr kriegt keinen Test, leuchtet mir jetzt nicht akut ein. Also, weil wenn man schon mal den Verdacht hat, man könnte unter Umständen Kontakt gehabt haben mit jemandem, der dann hinterher ein positives Testergebnis bekommt, warum man da dann keinen Test macht, das leuchtet mir nicht ein. So, also ne, jetzt irgendwie die Ausrede, aber wir haben nicht genug Tests. Entschuldigung, wie viel Prozent der Testkapazität jede Woche bleiben jetzt ungenutzt, weil die RKI-Regeln halt erhöhter Bullshit sind? Na, also, der. Aber ja. So, dann Frakap. Stub Covid. Corona-Tracking-Up geht in Frankreich an den Start. Jetzt ist die Frage, das war, glaube ich, eine, die nicht auf der Schnittstelle aufsetzte, glaube ich. Wobei, wir mir jetzt gerade nicht. Also es gibt jedenfalls noch, irgendwo gibt es noch so vereinzelte Länder, die den Knill noch nicht gehört haben und darauf bestehen, dass sie halt mit der zentralen Datenhaltung rumfliegen, was eben schlicht und ergreifend nach der Apple-Google-Schnittstelle nicht geht. Weil da kriegst du die Tokens nicht rausgepopelt. Aber hey, ja, na dann. So, dann am Dienstag Kassen-Corona-Massentests kosten bis zu 7,6 Milliarden Euro. Wie hoch waren noch gleich die Rücklagen? Was, das waren auch nur irgendwas 10 Milliarden? Entschuldigung, das könnten gerade die Rücklagen sein. So, die von Moralminister schwanungslos geplante Ausweitung der Corona-Tests könnte die Krankenkassen in diesem Jahr bis zu 7,6 Milliarden Euro kosten, geht aus einer Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes hervor, der einer Zeitung vorlag. Verband warnte, dies könnte die Beitragserhöhungen für die Versicherten um 0,8 Punkte nötig machen. Kassen fordern eine vollständige Kostenübernahme der Tests durch den Bund. Ja gut, also ich meine, das ist jetzt wieder dieselbe Nachricht, die ich letzte Woche schon mal hatte, einfach nur noch mal in einer anderen Form dargelegt, hier jetzt mal mit einer Summe mit bei, passt schon. So, Göttingen bereitet hunderte Corona-Tests in Wohnanlage vor, weil er dadurch private Feiern zum Zuckerfest das Coronavirus sich wieder stärker verbreitet. Und jetzt ist also an einer Stelle ist ein räumlicher Zusammenhang aufgefallen worden und da wollen sie dann mal testen. Ja, ne? Und ich meine, hallo, ja, dann testet ihr. Das kann jetzt ja wohl nicht so schwer sein. Wie viel Prozent der Testkapazität geht gerade ungenutzt weg? Eben. So, dann Reiseentwarn. Das Gruselkabinett hat am Mittwoch beschlossen, die Reisewarnung am 15. Juni aufzuheben und stattdessen dann wieder auf einzelne Länder, sind aber immer noch Hotspots, in die sollte man nicht reisen, zurückzukehren. So, was dann effektiv heißt, dass also Reiseverunstalter dann vielleicht gesteigerten Wert darauf legen könnten, dass es dann Personen geben könnte, die da Reisen verunstalten könnten. So, beziehungsweise dann kannst du eben als Reisekäufer nicht mehr von der Reise zurücktreten, weil Reisewarnung. So, dann Hydroxunhilf. Gibt es mal wieder eine Studie, Hydroxychloroquin schütze nicht vor Ansteckung. Also wenn du es als Präventionsmaßnahme nimmst, würde dieses Malaria-Medikament halt nicht helfen. Auf der anderen Seite gab es ja da die eine Studie, die da sagte, so ja, also im Krankenhaus half es auch schon nicht. Wobei die Studie jetzt irgendwie wohl teilweise wieder zurückgerobbt wurde. So, da fielen mir allerdings die Details, warum die denn zurückgerobbt wurde. So, irgendwas mit den Daten wäre wohl nicht in Ordnung. Aber hey. So, und dann kommen wir bei 30 Minuten in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2013 mit Lisa Capella mit Don't You Worry Child. 3 Minuten 42. Gefolgt vom schönen Morgen vom 25. Mai, wo sich der Köpersbusch zu EU-Rona-Hilfen ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tweet at Comport, Mail an compiblog@gmail.com oder Kommentar im compiblog.de und dem Eintrag zu Comport 763 Teil 2 einstellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Es geht um 500 Milliarden Euro. Diese Summe soll notleidenden EU-Staaten als Soforthilfe in der Corona-Krise zugutekommen. Nicht als Kredit, sondern als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Das ist der Plan von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Spitzenpolitiker der Unionsfraktionen wollen diesen Corona-Hilfsplan unterstützen und dafür heute im CDU-Bundesvorstand werben. Aber die sogenannten sparsamen Vier sind weiterhin vehement gegen diesen Plan. Das sind Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande. Die schlagen stattdessen günstige Kredite vor für angeschlagene Länder. Und am Ende muss die EU ja einstimmig entscheiden.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Ja, da haben sich ja gerade viele vom Radio gelacht. Einstimmig muss entschieden werden. Einstimmigkeit, ist der Macron-Plan damit nicht schon quasi tot?
Nee, man könnte sagen, es gibt ja nichts, was man nicht kaufen kann, gerade wenn wir über solche Dimensionen reden, 500 Milliarden Euro. Am kommenden Mittwoch will die EU-Kommission, also unter Leitung von Ursula von der Leyen, ihr eigenes Programm vorstellen. Da wird von 1 Billion geraunt. Also in der Liga kann man dann natürlich auch überlegen, okay, ihr Frugal Four, ihr Genügsam oder Sparsam Vier, was soll's denn sein? In dem Papier von den Vieren, also Sebastian Kurz, Mark Rutte, Mette Frederiksen und Stefan Löfven, steht ja nicht nur drin, dass sie eine Gemeinschaftung von Schulden ablehnen und stattdessen nur sozusagen das Übliche, es gibt Kredite, also wir zahlen euch das Taschengeld für nächsten Monat, diesen Monat schon aus, anbieten, sondern sie wollen auch das EU-Budget modernisieren, eine neue Priorisierung, was nicht unmittelbar der Wirtschaftserholung dient, soll eingespart werden. Und da leuchtet ganz hinten am Ende des Tunnels die schlichte Frage, wollen die vier vielleicht einen anderen EU-Haushalt, zu dem sie dann weniger zahlen müssen? Und wäre das eine Option für Merkel und Macron, um die für die Idee zu gewinnen, eben doch ein bisschen mehr Geld auszugeben, ein bisschen mehr Schulden zu machen.
Sehen Sie das gerade als eine Art letzte Chance für ein gemeinsames Europa?
Ja, ich sehe es als ein aufgeschobenes Problem. Wir reden jetzt, glaube ich, 10, 15 Jahre, also mindestens seit der Banken-, Immobilien-, Finanzkrise über diese Eurobonds. Und ja, vielleicht, um es in ein einfaches und völlig verwahrlostes, unmoralisches Modell zu gießen, die EU mal so als Eltern gesehen, die zahlen den schwachen Ländern ein Taschengeld, also irgendwelche Zuschüsse mit teils moribunden Konstruktionen. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade gesagt, nee, dass die ihre Staatsanleihen verkaufen und hintenrum die EZB die alle wieder aufkauft. Das ist also mit der Verfassung nicht zu machen. Und jetzt liegen verschiedene Rettungsvorschläge auf dem Tisch. Der eine, Eurobonds oder in der Krise Corona-Bonds, hieß eigentlich, Mama, Papa, gibt uns eure Kreditkarte, wir hauen die Kohle dann raus und ihr müsst es nachher bezahlen. Das ist so die Panik, die Paranoia, die auch bisher Stand der Entscheidungen in der CDU war. Wir erteilen jeder Vergemeinschaftung von Schulden und Haftungsrisiken eine klare Absage. Das ist Beschlusslage bei der CDU, da setzt sie sich jetzt drüber hinweg. Was die sparsamen Vier vorschlagen ist, na gut, wir geben euch das Taschengeld vom nächsten, übernächsten Monat, aber das schuldet ihr dann, dann gibt's eben halt dann nichts. Ne? Das ist eine reine Kreditlösung und was eben Merkel und Macron jetzt sagen ist, naja, unsere Kreditkarte, das ist ein bisschen uncool, wenn ihr damit zu Toys R Us stapft, dann sind wir nachher pleite, aber wir machen diese Schulden und wir geben euch dann die Kohle, ist ja irgendwie gerade Mai, Frühjahr, kriegt ihr ein bisschen was extra und dazwischen prügeln die sich. Ich glaube, es gibt auf der einen Hand, ja, man kann schon fast sagen, wenn es eine Firma wäre, wäre es eine Zombie-Firma, also eine Firma, die eigentlich schon platt ist und jetzt unter Corona noch eine Chance sieht, noch mal frisches Geld zu kriegen. Das ist so vielleicht wie Italien. Und es gibt eben Länder, die sitzen auf der Kohle und denken nicht viel darüber nach, dass morgen die Italiener ja ihre Produkte kaufen sollen. Das heißt, die Überlegung, wie schanzen wir Süd- und Osteuropäern jetzt noch mal frisches Geld zu, ist kurzfristig eine Hilfe für die, aber mittelfristig, und da kommt dann der Exportweltmeister Deutschland mit seinen Interessen wieder durch die Tür, Da wollen ja auch morgen deutsche Unternehmen noch abkassieren. Deswegen glaube ich, das Ding ist noch nicht zu Ende verhandelt. Man kann die sparsamen Vier wahrscheinlich durch günstigere Bedingungen noch hinzubekommen. Und man kann das Gottbehüte der meisten, die nicht gerade pleite sind, nämlich die Eurobonds, die freie Verschuldung, jeder macht, was er will, damit noch verhindern.
Ich prahle ja gerne mit meinem Wissen, aber ich stehe auch zu meinem Unwissen. Herr Küppersbusch, was heißt moribund?
Totgeweiht.
Danke.
Der Montag.
Ave Caesar, Tesafilm,
ja,
sagte doch immer der Schwarze im Mastkorb von Asterix, oder? Bei den Piraten.
Ah, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Dankeschön, alles Gute.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.